Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich Lea Peters, vegane Powerlifterin, junge und aufstrebende Personal Trainerin und eine sehr interessante Gesprächspartnerin, wenn es um gesunde Lebensweise, Mindset und ethische Grundsätze geht. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Lea Peters. Ja, hallo Lea, schön, dass du Gast in der heutigen Podcast-Folge bist. Ich freue mich, dich bei mir zu haben.
Danke, Olaf. Ich freue mich auch, hier zu sein und mit dir die Möglichkeit zu haben, einen Podcast zu drehen. Erster Podcast ever. Voll geil.
Ja, finde ich auch gut. Und es war mir ja bei dir auch besondere Freude und Vergnügen, dich dazu auch einzuladen, ganz einfach, weil ich dich in jeder Hinsicht sehr bemerkenswert finde. Schilder jetzt mal ganz kurz, bevor du dich noch ein wenig vorstellen kannst, wie ich dich kennengelernt habe und wie ich dich auch wahrnehme, dass unsere Zuhörer auch wissen, mit wem sie es da zu tun haben. Also wir kennen uns jetzt seit circa 2 Jahren aus dem Munich Health Sports Club. In dem Munich Health Sports Club machst du deine Ausbildung und ich bin ja dort, wie die Zuhörer auch wissen, als Personal Trainer selbstständig und empfange dort meine Kunden und trainiere da. Und in dem Rahmen haben wir uns kennengelernt. Ich kenne dich als sehr, sehr starke Frau. Ich mag eigentlich gar nicht immer so diese Kategorisierung starker Mann, starke Frau. Bei dir muss man es einfach mal hervorheben, weil du wirklich besonders hart, besonders schwer trainierst, einfach sehr vorbildlich bist bei den Dingen, was ich wahrnehme und kenne. Extrem diszipliniert und ich muss sagen, ich persönlich kenne jetzt niemanden aus dem bei den weiblichen Trainierenden, die so noch so stark ist auch wie du. Also bist schon tatsächlich auch die Stärkste. Dazu muss man wissen, Lea ist eine sehr schlanke und sehr athletische Trainierende. Du bist jetzt, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt der Prototyp Powerlifterin, wo man immer meint, Kreuz so breit wie ein russischer Kachelofen. Ja. Das hat man bei dir überhaupt nicht. Du bist muskulös, ja, aber ja, doch auch sehr schlank und denke oft, wo nimmt die zierliche Person da ihre Power und ihre Energie her? Und das ist auch so der Eindruck, der sich da bei mir auch einfach verfestigt hat. Und wir beide, denke ich, sind uns, vielleicht haben wir nicht immer dieselben Ansichten, aber was so Arbeitsmoral und Trainingsethos angeht, mit Sicherheit sehr ähnlich.
Auf jeden Fall.
Ja, so, war jetzt mal so mein Entree. Du kannst dich gerne auch den Zuhörern nochmal selber vorstellen, dass sie dich auch besser kennenlernen.
Danke für die liebe Vorstellung und es freut mich, dass du mich so siehst. Und ich bin selber oft erstaunt, wie ich sag nicht gern dünn, aber ja, vielleicht wie dünn ich bin und trotzdem so viel bewegen kann. genau, aber zur Vorstellung. Ja, wie Olaf schon gesagt hat, ich bin Lea, ich bin noch ziemlich jung und ich erzähle jetzt einfach mal, wie ich in den Kraftsport reingekommen bin. Also ich habe schon mein ganzes Leben lang schon super viel Sport gemacht, war als Kind viel in der Leichtathletik und bin dann so ab 14 weiß ich dann, dass ich so bewusst Sport gemacht habe. Also okay, ich entscheide mich jetzt dafür, mir Zeit zu nehmen und zu trainieren. Und das war davor halt nicht so. Davor ist man halt irgendwie aus Spaß in Sport gegangen, so, ne? Oder hat Spielsportarten gemacht. Und ja, dann hat sich das so entwickelt, hat ein bisschen Körpergewichtstraining gemacht, super viel Laufen gegangen. Und dann bin ich könnte gar nicht den kleinen Cut sagen, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt mache ich Krafttraining. Aber irgendwie hat sich das dann so entwickelt und dann habe ich da erst vor 2 Jahren angefangen. Ja, und bin dann da so reingerutscht. Und ich liebe es. Es ist Wahnsinn. Man fühlt sich als Frau einfach so stark, mental wie körperlich. Und das ist, glaube ich, das, was mich so fasziniert an diesem Sport, dass es einfach sich auf diese mentale Ebene auch so auswirkt. Also da hat sich schon in den letzten 2 Jahren so viel getan, wie sich noch nie was getan hat. Genau.
Das ist ja das, was ich auch immer sehe, was andere auch bei dir wahrnehmen. ja, du bist stark, du trainierst hart. Einer meiner Förderer hier beim Podcast, der Alexander Kraftschick, der hier ganz lieb gegrüßt ist, der war extrem beeindruckt von dir. Ja, der hatte ein Video gesehen bei Instagram und du postest ja nun wirklich nicht viel. Das ist auch sehr wohltuend, muss ich sagen, obwohl du es dir leisten könntest. Ja, du bist ja einer von denen, die sich's wirklich leisten könnte, da was zu posten, weil du das auch tatsächlich bewegst und das auch kein Fake ist. Und der war schwerst beeindruckt, wie viel Gewicht du für Ausfallschritte nimmst oder Bulgarian Split Squats. Und das sind eben so Dinge, wenn dann andere das dann sehen, dann ist das natürlich auch einfach eine schöne Wertschätzung. Und du lebst das auf der Trainingsfläche. Für die Zuhörer auch mal sagen, die Lena, die kämpft, die Lea, die kämpft und die stöhnt da und haut da richtig was raus. Und das ist aber nicht so wie die Typen, die oft im Fitnessstudio stöhnen, einen Sissy-Squat machen mit 120 Kilo und sich dann schmerzverzerrt an den Beinbeuger langen, weil sie sagen, oh, es geht nicht mehr, das bist du nicht. Ja. Da wird jede Wiederholung wird rausgekämpft und jede Wiederholung wird gelebt und
absolut,
das ist schon sehr beeindruckend. Wie war es denn für dich, als du das erste Mal Eisen angefasst hast? Also ich weiß das bei mir noch genau, aber wie war es für dich? Ja. Was waren das für ein Gefühl?
Richtig komisch. Komisch. Ich weiß noch, als ich das erste Mal versucht habe, Squats zu machen. Und ja, da bin ich einfach hin, hatte überhaupt keine Ahnung. Dann haben mir die Stange so auf den Rücken gelegt und dachte mir, jetzt mache ich mal Squats. Und ich habe da ein paar Videos davon, weil ich mich damals auch gefilmt habe, um zu gucken, okay, wie sieht es eigentlich aus? Und super, super schlecht, wirklich. Also ich bin da quasi so reingewachsen und bin in dieser kurzen Zeit, wo ich das auch gemacht habe, durch viele Fehler durchgegangen. Ich glaube, alle Fehler, die man machen kann. Und ja, also das erste Mal, als ich Eisen angefasst habe ich mit schlechter Form trainiert. Ich fasse es mal so zusammen, ja. Ja. Aber es war schön. Es war schön und irgendwas hat mich dran fasziniert. Ja,
also man bleibt, entweder man liebt das und bleibt hängen oder man lässt es dann sein.
Ja, klar.
Das ist es auch. Du hast davon gesprochen, dass sich mental sehr viel getan hat bei dir. Ja. Lass mich da bitte mal da auch gleich drauf eingehen, weil wir werden natürlich, jetzt haben wir die Leute hier im Podcast auch ein bisschen angefixt und da werden wir natürlich über deine reinen Kraftleistungen noch reden. Aber darum geht's heute nicht in erster Linie. Du hast die mentale Ebene angesprochen. Du hast gesagt, es hat sich sehr viel getan in den letzten 2 Jahren. Ja. Vielleicht kannst du das ein bisschen genauer ausführen.
Also es hat sich dahingehend super viel getan, wie das Selbstbild natürlich ist. Wie kann ich das am besten vergleichen? Wenn man vor einem schweren Gewicht steht, wenn man vor einem richtig schweren Gewicht steht bei Squats zum Beispiel und weiß, okay, ich will dieses Gewicht jetzt für eine bestimmte Wiederholungszahl bewegen. Ich will es einfach machen und egal wie schlimm das wird, ich ziehe es durch. Und diese mentale Stärke, da dann tatsächlich durchzugehen, obwohl man weiß, okay, es wird richtig schlimm, die hat sich auf den Alltag übertragen. Also sich einfach durch Sachen durchzubeißen und auch einen gewissen Fokus aufzubauen und sich ganz oft zu sagen, okay, du schaffst es. Und mentale Stärke in dem Bezug, dass du einfach wahnsinnig an dich glauben kannst. Also das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Part von mentaler Stärke und auch an sich selber zu glauben.
Ja, also dieses Mentale, indem man den Willen aufbringt, in dem Moment auch diese absolute Konzentration, / Fokus, / Disziplin, lass es mich mal so, diese drei zu sammeln, ja, das ist ja der eine Punkt. Ja. Aber nur davon allein bewegt man nicht die Lasten, die du bewegst. Da gehört schon auch mehr dazu. Dazu gehört Trainingsplanung, dazu gehört deine Ernährung, dazu gehört natürlich auch deine Regeneration. Thema Regeneration, da machen wir beide uns ja immer lustig, da kommen wir noch dazu, ja, weil wir eigentlich beide wissen, dass wir zu viel machen, aber das ist immer so ein entscheidender Punkt. Aber Trainingsplanung und Ernährung. Auch da bist du sehr konsequent, sehr vorbildlich. Du hältst deine Trainingspläne ein. Ich darf das auch mal den Zuhörern sagen, auch wenn du bei deiner Körpergröße, wenn man Bilder von dir sieht, schlank, sehr athletisch wirkst, nichtsdestotrotz, du bist eigentlich auch eine klassische Schaufelmaschine. Du isst halt auch viel, ja, dass man das mal sagt auch, ja. Also erzähl doch mal, wie heißt das so schön neudeutsch, Full Day of Eating bei dir? Wie sieht der aus? Normaler Trainingstag, wie isst du da?
Okay, an einem normalen Trainingstag, ich sage im Voraus mal, dass ich immer so ungefähr jetzt im Moment gerade bei 3300 Kalorien lande. Ja.
Kann also auch mal 3500 werden. Ich unterbreche dich mal kurz. Also liebe Männer, wenn ihr denkt, mit 2000 könnt ihr Muskeln aufbauen, hört euch bitte das an. 3300, danke, Lea.
Ja, gerne. Ja. Also wie sieht ein Full Day of Eating aus? Also morgens esse ich meistens Haferflocken mit ganz viel Erdnussbutter und Sojamilch und Proteinpulver und Früchten. Und da hat eine Mahlzeit meistens so 1000 Kalorien. Genau, dann habe ich quasi schon ein Drittel. Dann geht's weiter in den Tag und ich snacke oft an Obst. Ich snacke auch oft an Nüssen. Ich snacke oft an Riegeln. Also auch wenn ich dann mal mit dem Zug nach München fahre, esse ich da gerne was zwischendurch. Dann, was ich nach dem Training esse, weil ich trainiere immer so gegen Mittag. Und dann nachmittags esse ich meistens nochmal Haferflocken. Eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Mahlzeit wie die in der Früh. Genau. Und einen Shake. Und dann ist es so 20 Uhr und dann kommt meistens sowas wie Reis oder Linsen mit Tofu und super viel, genau, Gemüse. Und dann snacke ich nochmal danach. Also wieder Nüsse oder Obst oder einen Riegel oder so. Aber das war's dann, ja.
Ja, also man sieht einfach bei dir, beziehungsweise man hört das jetzt auch, das ist der Tag mit gesundem Essen. Strukturiert ist auch. Und das ist wichtig. Also, du planst es. Du weißt, wie viel du isst, wie viel du auch essen musst, um dein Kraftniveau zu halten. Gegebenenfalls auch, was natürlich optimal wäre, das auch zu steigern. Und auch das ist das, was ich eben auch sehe, wenn wir uns dann im Studio auch dann treffen. Das funktioniert bei dir immer optimal. Und ich denke, Es ist ein ganz wichtiger Punkt, das auch nochmal herauszustellen. Frauen, die schwere Gewichte heben und viel essen, müssen nicht dick sein. Das ist mal Punkt und da verkörperst du ja jetzt hier den Prototyp einer neuen Athletengeneration. Deswegen wollten wir ja auch unsere Folge hier Altes Eisen trifft junge Garde unter dieses Motto stellen, und das trifft es schon irgendwo, wobei wir am Ende in unseren Ansichten, das habe ich auch gemerkt, gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Ich bin immer nur so ein bisschen provokativ, wenn ich die jungen Trainer ein bisschen rauslocken will, das weißt du ja. Ja. Aber es gibt einfach unumstößliche Fakten im Training, und dazu gehört, dass ich mit Progression arbeiten muss, um wirklich die Ziele zu erreichen, die ich angepeilt habe. Jetzt ganz lass uns genau mal zu diesen reinen Kraftleistungen kommen, weil ich sie sehr wichtig finde. Fangen wir mal an. Ich glaube, deine Paradedisziplin ist tatsächlich das Kreuzheben, oder?
Ah, Sumo. Sumo-Kreuzheben. Also normales Kreuzheben, das habe ich schon länger nicht mehr gemacht tatsächlich. Aber beim Sumo-Kreuzheben, ja, das ist schon ziemlich hoch, ja. Soll ich erzählen?
Ja, gerne.
Ja. Also Sumo Deadlifts waren das allerbeste, was ich hatte, war 120 für 5 Wiederholungen. Mhm. Genau. Und das ging durch Corona ein bisschen nach unten. Aber da bin ich, glaube ich, ziemlich schnell wieder. Ja.
Und genau. Bei den Kniebeugen, Bankdrücken, wie schaut's da aus?
Also bei Kniebeugen, ich sage da jetzt auch einfach mal den besten Wert, da bin ich gerade wieder nah dran, aber das war 95 für 5 Wiederholungen. Hm. Genau, und beim Bankdrücken war das beste 60 für 5 Wiederholungen. Hm. Ja.
Sehr, 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 sehr gut. Sag mal auch mal, dass unsere Zuhörer da eine Orientierung haben, mal was zu deinem Gewicht auch dazu, dein eigenes Körpergewicht. Ich glaube, du bist so irgendwo im Bereich 65 bis 67 Kilo selber, ne?
Ich habe weniger. Ich habe mich letztens gewogen, als ich, das war da hatte ich eine Frühschicht und dann habe ich mich gewogen. Und da hatte ich 64,5 Kilo. Und sonst habe ich mich halt immer abends gewogen und da habe ich immer so 67, 68 Kilo gewogen, genau.
Ja.
Ja. Ja, also niedrig.
Du bist auch 1,80 Meter groß, ne?
Ja, genau.
Ja. Ja, genau. Also das, wenn man dann wirklich auch, und das muss man beim Powerlifting, bei diesen submaximalen bis maximalen Kraftleistungen einfach auch ins Verhältnis setzen, dein Körpergewicht sieht, dann ist das umso mehr. Wichtige Message.
Absolut, ja.
Die Johanna Jojo Prinz hat gestern eine persönliche Bestleistung beim Sumo-Kreuzheben aufgestellt. Eine Wiederholung hat sie geschafft mit 100 Kilo. Und das ist bemerkenswert. Ja, auch nochmal Glückwünsche und Grüße gehen raus an sie. auch deshalb einfach mal sagen, du bist auch für sie ein großes Vorbild, was die Kraftleistung und die Trainingseinstellung dann auch angeht. Ja.
Ja, das ist auch eine Motivation, also weil man Vorbild für jemanden sein kann, ist das natürlich Wahnsinn. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, dieses Starksein als Frau, wenn man da andere Frauen inspirieren kann, ist das wunderschön. Richtig cool. Richtig
ja. Cool. Ja, es ist schon auch wirklich interessant, ne? Ich meine, wenn man dich jetzt erstmal so sieht, traut man es dir nicht unbedingt zu. Man sieht zwar wirklich, dass du tierisch sportlich und durchtrainiert bist, ja?
Ja.
Das ist sofort der Eindruck, den man hat. Aber man traut dir jetzt nicht die Lasten zu und nicht diese Art des Trainings. Ich sehe auch, wie da die Frauen im Studio auf dich reagieren. Und das ist eine ganz interessante Reaktion. Du machst das salonfähig dadurch, weil du eben nicht, wie ich vorhin sagte, aussiehst, ein Kreuz wie ein russischer Kachelofen so breit, ja, sondern eben das auf diesem anderen Niveau dort hältst. Und das zeigt, dass so ein Trainingsstyle auch Erfolg hat. Nun besteht dein Training nicht nur aus diesen drei Disziplinen, die wir genannt haben. Du machst sehr, sehr viel mit Eigengewichtsübungen, das weiß ich. Ja. Also auch ziemlich verrückte Sachen. Da sieht man dich manchmal mit einer Gewichtsscheibe auf dem Rücken 15 Kilo Liegestützen machen oder auch Planks. Du arbeitest mit den Kettlebells, habe ich dich gesehen. Du hast sehr viel Erfahrung auch im Reha-Sport. Du integrierst also viele Elemente bei dir. Ist das so? Ist das so eine grundsätzliche Einstellung von dir, dass du sagst, viel mit reinnehmen, viel mit ausprobieren? Ich habe schon den Eindruck, dass du einfach auch dein Repertoire da erweitern willst, auch als Coach.
Ja. Ja, also mir geht's hauptsächlich darum, neue Fähigkeiten zu erlernen, also neue Skills. Und mit Kettlebells lässt sich da unfassbar viel machen, dass man eben zum Beispiel Kettlebell Cleans erlernt oder dass man Klimmzüge mit super viel Gewicht machen kann oder dass man Pistol Squats, also einbeinige Kniebeugen, mit viel Gewicht machen kann. Und da geht's ja auch um viel mehr, da geht's um Stabilität, da geht's um Koordination und so. Und Squat, Bench und Deadlift, da hat man das auf jeden Fall auch mit drin, aber die drei Übungen, die würde ich jetzt nicht nur machen. Und man braucht ja natürlich auch Assistenzübungen, um in denen besser zu werden. Aber ja, es geht mir darum, dass ich neue Fähigkeiten als Coach erlerne und ja, natürlich auch funktionell arbeite für den Körper. Genau.
Die sind ja immer ein elementarer Bestandteil bei dir. Ich sehe dich selten jetzt solo nur Grundübungen trainieren. Planst du das vorher auch mit ein in dem Maße? Weil da habe ich dich noch nie gefragt danach und deswegen finde ich das Thema auch ganz gut und ganz interessant, hier mal mit anzusprechen. Diese Form wie diese Pistol Squats oder auch diese Liegestützen mit dem Gewicht auf den Rücken. Ja. Nehmen wir das mal unter dem Sammelbegriff Funktionalität, Koordination, Mobilität. Planst du die so bewusst auch mit ein in der Satzzahl und allem?
Ja, also so Sachen wie Pistol Squats zum Beispiel. Ich mache ja gerade das Programm Squat Every Day und Pistol Squats wären zum Beispiel einfach eine Übung, die ich als Squat-Variante machen würde. Und bei Squat Every Day, da geht es ja viel um Gefühl tatsächlich. Also wie fühlst du dich an dem Tag? Wie fühlen sich deine Beine an? Wie fühlt sich dein Squat an? Welcher Squat fühlt sich heute gut an? Und da kommt es dann eben manchmal vor, dass ich Pistol Squats mit einbaue. Aber da plane ich jetzt nicht eine Woche voraus und sage, okay, an dem Tag mache ich Pistol Squats. Oder Sachen wie Liegestütz mit einer Plate auf dem Rücken. Die mache ich oft als Finisher am Ende, um nochmal alles rauszuholen. Vielleicht für ein, zwei Sätze. Also da geht es einfach nochmal um das Muskelgefühl, auch um die Liegestütze nochmal quasi zu machen, weil ich Liegestütze eine wahnsinnig tolle Übung finde und auch um diesen Core nochmal anzusprechen. Genau, also da gehe ich dann so ein bisschen auf Ganzkörperarbeit ein und schaue, dass ich den ganzen Körper so ein bisschen als Finisher fördere. Aber Sachen wie Klimmzüge und so, die werden schon bewusst eingebaut, auf jeden Fall. Also das ist wie eine Grundübung bei mir. Genau.
Jetzt werden sich natürlich die Zuhörerinnen und Zuhörer hier fragen, weil diese Fragen auch tatsächlich immer kommen, wie lange dauert bei dir ein Training und wie oft in der Woche trainierst du?
Also das ist witzig, dass du fragst mit dem Training, weil mir ist das aufgefallen, dass sich das verkürzt hat im letzten halben Jahr. Also es wurde immer effektiver. Also ein Training dauert bei mir so circa eine Viertelstunde, also 75 Minuten mit Squats am Anfang und dann genau Zug oder Druck sozusagen. Und wie oft trainiere ich pro Woche? Ich trainiere 5 bis 6 Mal pro Woche.
Genau. Ja, das ist dann schon auch das Pensum eines Leistungssportlers und wie man aus dem Begriff Leistungssportler entnehmen kann, bringst du ja auch die Leistung.
Ja.
Das ist
ja, genau.
Deutlich sichtbar einfach. Nach oben ist ja immer alles offen, das wissen wir ja. Also deswegen trotzdem mal so ein kleiner Ausblick, wo soll es hingehen? Ja, ich meine, du hast ja noch dazu auch dein Coaching, was du parallel aufbaust, da kommen wir gleich noch dazu.
Ja.
Wo soll es denn trainingstechnisch hingehen? Was willst du erreichen? Was hast du dir vorgenommen?
Also ich setze mir immer wieder kleine Ziele, kleine Zwischenziele, wo ich quasi hin möchte. Ich habe jetzt gerade im Moment kein richtig großes Ziel, wo ich sage, okay, ich will da mal an der und der Competition teilnehmen, sondern es sind immer diese kleinen Zwischenziele, die ich mir immer für 3 bis 6 Monate setze. Also immer, okay, ich will im Squat in 6 Monaten da und da sein. Ich will im Sumo Deadlift in 6 Monaten da und da sein. Ich will in 6 Monaten so und so viele Klimmzüge können. Also das ist tatsächlich immer, ich sage jetzt mal, relativ kurzfristig geplant, aber ich habe jetzt kein super großes Ziel, wo ich sage, okay, da will ich hin. Was mich natürlich wahnsinnig motiviert, ist, als Coach besser zu werden, also wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Skills zu lernen und einfach als Vorbild zu fungieren. Also das ist eine große Motivation von mir, selber einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut zu werden, um das dann anderen beizubringen. Genau. Aber so ein richtig großes Ziel habe ich jetzt gerade im Moment nicht.
Ja, das sind ja schon einige Ziele, die du da hast, schon deutlich mehr und besser formuliert, als es die meisten können. Du hast selber die Überleitung jetzt auch gebracht und ich vorher ebenfalls. Du benutzt ja sehr, sehr viel von dem, was du selber machst, auch in deinem Coaching. Das mache ich natürlich auch, ja, das ist klar. Fällt eben aber auch bei dir auf, dass du auch in dem Bereich sehr strukturiert vorgehst und die Kunden, Kundinnen und Kunden dahin führst, dass sie auch die Technik für die Übungen richtig erlernen. Du misst eine große Bedeutung dem koordinativen Leistungsvermögen bei. Auch das ist im Coaching bei dir immer sichtbar. Und du hast ja in der Zwischenzeit auch überdurchschnittliche Kenntnisse im sportrehabilitativen Bereich angeeignet. Das sind ja schon, sagen wir mal so, wie man heute neudeutsch sagt, drei Kernkompetenzen, die du da hast. Siehst du die auch für dich in der Zukunft im Personal Training?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das mit dem Rehabilitativen, das wird nicht so ein super großer Teil sein, aber ich sag mal, es ist super, solche Sachen zu wissen. Also wenn mal jemand sagt, okay, ich spüre hier eine Verspannung oder mir tut irgendwie Muskelweh oder ein Gelenk weh, dass man sagen kann, okay, das und das ist zu tun, um das und das wegzubekommen. Oder das und das ist die Ursache und wir müssen an dem und dem Muskel arbeiten, um diese Schmerzen sozusagen wegzubekommen und um dich effizienter arbeiten zu lassen. Aber sonst dieses koordinative Training und dieses funktionelle Training, das wird in Zukunft ein ganz, ganz großer Part bleiben, ja. Auf jeden Fall.
Ja. Ja. Du hast ja schon ziemlich klar auch hier formuliert und ich das ja auch, weil wir uns kennen und oft darüber sprechen, deine klare Ausrichtung ist als Personal Trainerin speziell auch in diesem Free-Weight-Bereich zu arbeiten.
Ja.
Dich da wohl auch mal selbstständig zu machen, wenn ich das richtig verstanden habe. Bitte korrigiere mich, wenn ich jetzt irgendwas Falsches sage. Und das bereitest du natürlich auch schon entsprechend vor. Gibt es bei dir Bestrebungen da anderer Art, dass du sagst, nehmen wir jetzt gegebenenfalls Online-Coaching auch mit rein? Oder würdest du nur auf dieses Pferd-Online-Coaching setzen? Weil da reden wir ja auch darüber, da habe ich ja eine sehr differenzierte Meinung. Wie siehst du das?
Ja, also Online-Coaching, es ist super, dass es sowas gibt, weil du bist halt einfach dazu in der Lage, ortsungebunden zu arbeiten. Ne? Also du kannst von überall aus arbeiten, wovon ich ein richtig großer Fan bin und was auch mal ein Ziel von mir sein wird. Also deswegen finde ich Online-Coaching in dem Bereich super cool, aber ich finde es auch unabdingbar oder ich finde es unverzichtbar, mit Leuten im 1-zu-1-Coaching zu trainieren, weil es entsteht einfach eine Energie. Du kannst ganz anders mit den Leuten arbeiten und du sprichst mit den Leuten und du bist einfach ja in so einer kleinen Welt mit Menschen, wenn du 1-zu-1 trainierst und das will ich auf gar keinen Fall missen. Also ich finde, beides hat auf jeden Fall seine Vorteile und in der Zukunft sollte auf jeden Fall beides bei mir auch stattfinden. Genau, ich weiß jetzt gerade im Moment noch nicht genau, wie ich das machen werde, aber ja, es soll auf jeden Fall beides stattfinden, hat beides seine Vorteile. Mhm. Genau. Was sagst du dazu?
Ich sehe es wie du, mit dieser Nicht-Ausschließlichkeitsklausel versehen, wie du sie auch genannt hast, unabdingbar. Ja. Ich sage, es ist unausweichlich, ich muss den Kunden zumindest 1-2 Mal im Monat in der 360-Grad-Rundumschau haben. Ja?
Ja.
Diese persönliche Augenscheinnahme, die ist für mich durch nichts zu ersetzen.
Ja,
es hat auch einen ganz einfachen Grund. Bilder und Videos täuschen sehr oft über das normale Leistungsvermögen hinweg. Der erste Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist, wenn ich jemanden immer nur aus dieser Position sehe, nur von vorne, nur von hinten, ich mich nicht um ihn herum bewegen kann und er sich in diesem Bereich bewegt oder sagen wir mal so, nur in Anführungszeichen, er mir Feedbackbögen ausfüllt, das ist alles gut und das ist auch sehr, sehr wichtig nach meiner Meinung. Aber letztendlich ist das nicht die Arbeit eines Coaches. Die Arbeit eines Coaches besteht darin, auf Technik, Koordination, exakte Progression, Trainingsplanung und Ernährung zu achten. Und das kann ich nur, wenn ich den Kunden kenne. Und ich mag den Begriff nicht überall, aber hier greift er für mich tatsächlich hybrid, ja, also in Form von, man kann coachen, aber über das Internet, aber man muss ihn regelmäßig sehen. Ich habe auch hier schon im Podcast mit einer Kollegin zu tun gehabt, die es ausschließlich über Online-Coaching macht, Lea. Und da sind wir da nicht derselben Meinung gewesen, sie und ich. Für mich hat das nicht dieselben Ergebnisse. Ich glaube tatsächlich, dass die Vorteile des Online-Coachings mehr auf der Seite des Trainers liegen als beim Kunden.
Ja, wahrscheinlich auch so.
Das ist aber wirklich eine Ansichtssache und dieses Medium gibt's. Ich bin auch sehr froh darum. Ich darf dir aber sagen, ich habe schon Online-Coaching gemacht, da hat man das noch nicht so genannt. Als ich begonnen habe als Personal Trainer, war es auch schon gang und gäbe, Ernährungs- und Trainingspläne via E-Mail damals noch auszutauschen und die auch zu kontrollieren, wenn man sich nicht sehen konnte. Ganz witzige Geschichte, ja. Es gab ja keine Apps früher bezüglich Ernährung, wo man das so komplett hat tracken können, wie man das heute kann.
Ja,
da hat es früher ein Programm gegeben,
ja,
für Windows, das hieß Caloma. Ja, der kleine Kalorienmanager. Das hat jemand in Eigenregie entwickelt und kostenlos mal auf eines dieser Abnehmboards gehängt. Und dieses Caloma ist in den ersten 4-5 Jahren immer von Klientin, Klient bei mir zu Klientin, Klient gegangen. Und darüber, okay, über dieses Caloma konnte man so Downloads machen und diese Downloads, wie kompliziert, ja, hat man per E-Mail verschickt. So hat man früher kontrolliert. Aber so lange gibt's das schon. Nur damals hieß es nicht Tracking, sondern damals hieß es, hast du's in Caloma eingetragen?
Oh mein Gott.
Ja. Und da sehen wir, wie weit wir heute da sind. Und diesem Fortschritt verschließe ich mich definitiv nicht. Das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir diese Tracking-Apps haben. Es ist sehr wichtig, dass wir die Trainings-Apps haben. Es ist wichtig, dass wir über die Online-Schiene mit unseren Klientinnen und Klienten kommunizieren können. Aber ich bin sehr froh, dass du das ähnlich siehst, dass diese Rundumschau, diese persönliche Begegnung auch sehr, sehr wichtig ist. Sprechen wir einen besonderen Bereich an. Wenn du jemanden auf einen Kraft-3-Kampf-Wettkampf vorbereitest, willst du den sehen, bereite ich jemanden auf einen Bodybuilding-Wettkampf vor, will ich den auch sehen. Das ist logisch.
Ja, genau. Ja, also, da geht es auch viel um Energie. Also ja, wenn du mit dem Kunden 1:1 bist, dann spürst du einfach, wie es ihm gerade geht und vielleicht, was ihn auch beschäftigt. Und das kann man halt online einfach nicht machen. Genau. Und ja, da geht es auch viel um spüren, okay, was geht gerade ab und wo kann ich dem Kunden vielleicht nochmal mehr weiterhelfen, wo ich das online vielleicht nicht machen könnte. Ne?
So ist es. Ja, das mit dem Coaching läuft an bei dir. Du hast gesagt, ich finde auch nicht, dass man da so schon eine Entscheidung irgendwie treffen muss, wie man es macht. Man kann die Dinge parallel laufen lassen. Ja. Und du hast ja schon mit der Arbeit mit Klientinnen und Klienten begonnen, ja? Das läuft ja schon bei dir. Zumindest in meinem Studio, im Munich Half Sports Club. Ja. Was erzählst du denen, wenn die anfangen, wenn die zu dir kommen? Was erzählst du denen übers Training? Die wollen ja so aussehen wie du. Was erzählst du denen da?
Ich erzähle Ihnen, dass es wichtig ist, auf Dauer mit schweren Gewichten zu trainieren und dem Körper einen Widerstand und eine Progression zu geben, sonst wird es nicht klappen. Also das ist das, was jeder, glaube ich, am Anfang lernen muss. Wenn man ins Training geht, muss man versuchen, besser als im letzten Training gewesen zu sein. Genau. Also das ist so ein ganz simples Grundding, was jeder bei mir mitbekommt. Wenn du ins Training gehst, versuch deine Gewichte oder deine Wiederholungszahlen zu steigern. Sonst wird nichts passieren. Also das ist eine Sache, die ich meinen Kunden erzähle.
Ja, aber jetzt, wenn ich so schwere Kontroverse, okay, wir erzeugen die jetzt mal hier ganz bloß, aber wenn ich so schwer trainiere, Lea, dann werde ich breit und sehe aus wie ein Bodybuilder.
Nein, weil um tatsächlich wie ein Bodybuilder auszusehen, musst du unfassbar lange und unfassbar hart trainieren.
Kannst du das nochmal wiederholen für alle, die hier zuhören? Bitte nochmal wiederholen. Ja. Unfassbar lange, unfassbar hart. Danke sehr. Vielen Dank. Entschuldige die Unterbrechung. Ja,
perfekt. um tatsächlich wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin auszusehen. Und ja, so ist es tatsächlich. Und das werden die meisten ja nicht machen, die zu mir als Klient kommen. Also die meisten trainieren ja so dreimal die Woche und ja, vielleicht auch nicht. Es ist ja verrückt, dass man richtig hart trainieren will. Das ist ja nicht normal. Man ist ja irgendwie so ein Freak, ne? Deswegen, die meisten wollen ja auch nicht sofort richtig hart trainieren. Das kommt ja erstmal, oder, also, wie gesagt, zusammengefasst, man muss richtig hart und lange trainieren, um wie ein Bodybuilder oder wie eine Bodybuilderin auszusehen, und auch die Ernährung muss wahnsinnig gut passen. Genau.
Ich muss auch dazu sagen, jetzt zur Ergänzung, es ist auch ein wichtiges Argument, was ich meinen Klientinnen immer sage, ich vertrete die gleiche Theorie wie du da, ja. Ja. Eine Frau hat zunächst erstmal definitiv nicht dieses hormonelle Umfeld wie ein Mann. Ja.
Und um das.
So auszusehen. Ja, genau. Das ist schon mal so eine Einschränkung, die Mutter Natur da reingebracht hat. Ja. Jetzt hast du die Klientin, den Klienten XY, das sehe ich ja, wie gut und wie schnell dir das auch gelingt, von schwerem Training überzeugt. Jetzt legt sie los im Training und nach 4 Wochen sagt sie zu dir, also Lea, der Trainingsplan, der ist ja wirklich super toll, aber ich mache keine Fortschritte mehr.
Okay, ja.
Wie gehst du damit um?
Ich suche das Problem. Ich suche nach einem Problem, ob es an der Regeneration liegt. Also passt der Schlaf nicht, passt das Essen nicht oder ist gerade zu viel Stress im Leben. Da schaue ich erstmal nach und stelle Fragen. Dann frage ich, versuchst du aktiv besser zu werden? Und weißt du, es ist ja unangenehm, wenn man Gewicht auflegt. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, ich lege jetzt das Gewicht auf und ich lege dann noch mehr drauf. Und das fühlt sich dann genauso an wie das andere Gewicht, das ich davor hatte. Sondern das ist ja viel unangenehmer und es fühlt sich wieder voll schwer an und ist so, oh Gott, jetzt wird's nochmal richtig hart. Also da muss man ja auch erstmal hinkommen, dass man sagt, okay, ich will es jetzt noch viel unangenehmer haben und beiß mich dann da sozusagen durch. Also ganz oft, ich habe die Erfahrung gemacht, würde ein neues Gewicht gehen bei jemandem, aber es ist zu unangenehm. Weißt du, was ich meine?
Das weiß also, ich, ja.
Genau. Also, das wäre auch eine Frage, die ich stellen würde. So, hey, hast du versucht, aktiv dein Gewicht zu steigern, auch wenn es wahnsinnig unangenehm ist? Das ist auch eine Frage, die ich oft stelle.
Ja. Und in dem Bereich, ich selber weiß es ja, weil bei dir kann man wirklich auch von jeder Übung ein Trainingsvideo stellen und das ins Netz auch bringen. Ja. Ja, weil du einfach wirklich mit einer sauberen, mit einer perfekten Technik trainierst und auch immer daran arbeitest. Ich weiß, dass du in der Grundkonstellation natürlich bei deinen Klientinnen und Klienten dem die gleiche Bedeutung beimisst, wenn du es ihnen zeigst. Jetzt ist die Frage, wie oft kontrollierst du es dann später? Kontrollierst du es regelmäßig? Wie oft machst du es?
Ich kontrolliere das auf jeden Fall regelmäßig. Ich habe mit meinen Klienten relativ oft Personal Training und da wird es natürlich immer wieder trainiert. Genau, und wird drüber geschaut sozusagen. Genau, also in Personal Trainings kontrolliere ich das und das passiert ungefähr, ja, meistens alle 1 bis 2 Wochen.
Arbeitest du auch mit Video dabei oder wenn du es jetzt mal nicht sehen kannst, kannst du nicht alle immer gleich sehen, das geht ja nicht, wenn du jetzt Prüfungsvorbereitung bist.
Manche schicken mir auch Videos. Manche schicken mir auch Videos. Ich mache auch oft Videos von den Klienten. Ich frage, hey, kann ich kurz ein Video von dir machen, wenn sie zum Beispiel erst mit falscher Technik trainieren und dann mit richtiger Technik, dass sie den Vergleich sehen und das dann später in ihrem Training sozusagen anwenden können. Ja, einfach dieses Gefühl wieder zu erzeugen, das sie hatten und das Körpergefühl, das sie in diesem Video hatten, wo sie richtig trainiert haben. Also, dass sie da auch ein Bild dazu haben und sagen, ah ja, okay, so fühlt sich das an und so sieht es dann aus und so ist es dann richtig.
Jetzt hattest du vorhin eingangs auf die Frage, wenn jemand zu dir kommt und sagt, er macht keine Fortschritte mehr, das sollte einfach mal auch exemplarisch sein, wie du im Training damit umgehst. Auch das Thema Schlaf angesprochen. Lass uns die Verallgemeinerung mal nehmen. Regeneration. Für wie wichtig hältst du die Regeneration? Ich sage das jetzt mal ganz bewusst altersunabhängig. Für wie wichtig hältst du es?
Ich halte es für unfassbar wichtig, weil die meisten, die wahrscheinlich gerade zuhören, kennen den Begriff Superkompensation. Und wenn wir in der Kurve nach unten sozusagen nicht richtig regenerieren oder nicht genug regenerieren, dann sind wir in der Kurve oben einfach nicht besser. Und also Regeneration ist wahnsinnig wichtig. Schlaf ist wahnsinnig wichtig. Also mindestens 6 bis 7, am allerbesten 8 Stunden Schlaf pro Nacht, ja.
Ja. Ich habe zum Thema Schlaf und Schlafhygiene habe ich auch eine eigene Podcast-Folge noch gemacht, einzeln eingesprochen. Ja. Und da habe ich auch ein paar ganz interessante Dinge herausgearbeitet, in der Recherche auch dafür Neuigkeiten für mich. Gehen wir mal einfach weg jetzt von dem Thema allein, wie wichtig der Schlaf ist. Das wissen wir beide. Aber es gibt eben auch unterschiedliche Typen. Ja, es gibt den Morgenmenschen. Ich habe das früher nie so für voll genommen. Oh, ja. Jetzt weiß ich, dass das sehr wichtig ist. Und es gibt den Nachmittags- und den Abend, gegebenenfalls auch Nachtmenschen. Ich bin eher der Morgenmensch.
Ja.
Weiß ja von mir selber, dass ich sehr früh aufstehe und ist in der Regel dann auch mit dem Training früh halte, einfach deshalb, weil ich in der Früh die Zeit noch einigermaßen dazu habe, ein gutes und strukturiertes und natürlich auch mit einem gewissen Zeitaufwand verbundenes Training zu absolvieren.
Ja.
Hauptproblem ist allerdings, dass ich seit geraumer Zeit weiß, dass ein Nachmittagstraining für fast jeden, somit auch für mich, deutlich besser ist. Warum? Weil ich in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr einfach besser in der Lage bin, die Muskeln anzusteuern.
Mhm.
Ja? Ja. Weil ich wacher bin. Ich habe mehr Mahlzeiten gegessen, mein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren und morgens um 8, naja, es ist ja schön, wenn man es hinkriegt, aber wenn der Metabolismus nicht oben ist, dann wird man keine besonderen Kraftleistungen vollbringen können und auch keine besonderen Leistungen in anderen Sportarten. Ja, und letztendlich hat das dann wiederum wenig mit Morgen oder Nachmittags oder Nachtmensch zu tun, sondern es ist wirklich die Frage, wie gestalte ich bestimmte Dinge und wie kann ich sie in meinen Tagesablauf integrieren. Ja. Zum Schlaf selber und zur Regeneration an sich gehören noch andere Dinge dazu. Das sind die regelmäßigen Pausen im Training, das ist das, worüber wir uns regelmäßig auch kaputt lachen. Du und ich. Ne? Ich dich frage, wann hast du die letzte Pause gemacht und du dann überlegst, dass das ja eigentlich lange her ist und ich habe ja gar keine gemacht eigentlich, ja. Oder dass es mal so ein Tag war, das ist ja bei uns schon so der Running Gag. Aber die Pausen sind wichtig, ne?
Ja. Die Pausen sind super wichtig. Deload.
Ja.
Deload und auch Regenerationstage. Trainingstagen, auf jeden Fall. Aber ja, wir neigen beide ein bisschen zum Übertraining, bestimmt schon.
Ja. Wie planst du deine Deloads bei dir ein? Wie oft machst du sie?
Also jetzt gerade im Moment bei Squat Every Day alle, ich sage jetzt mal 4 bis 6, alle 5 Wochen. Ja, genau. Alle 5 Wochen versuche ich einen Deload einzubauen. Das war jetzt in der Corona-Zeit so, dass ich zu Hause ja auch viel und hart trainiert habe. Aber ich habe das irgendwie in meinem Kopf nicht so richtig als richtiges Training gesehen. Obwohl es eins war. Aber ich habe dann 3 Monate einfach durchtrainiert und dann im Gym nochmal 1 Woche. Und im Gym sind die Leistungen dann einfach so abgefallen. Genau. Und dann habe ich gemerkt, ach krass, du hast jetzt so lange durchtrainiert, du brauchst, glaube ich, mal Deload. Und der war jetzt letzte Woche und gestern war der erste Trainingstag. Und ja. Genau, aber normalerweise alle 5 Wochen.
Hm. Ja. Ja. Du achtest regelmäßig darauf und man sieht, dass du wirklich immer mehr Struktur dort auch aufgenommen hast bei diesen Dingen. Also ich kann ja, das einfach aus dieser Beobachtung deines Trainingsverlaufs sagen, dass du permanent dazulernst und das auch umsetzt.
Ja.
Und das ist einfach toll anzusehen. Du lebst das jeden Tag. Du machst diese Dinge auch einfach, du erweiterst dein Wissen, du interessierst dich dafür. Ist ja bei mir genauso. Also ich habe noch andere Interessen, auch das weißt du, wir wissen ja auch ein bisschen was Persönliches voneinander, aber ich mag schon 24 Stunden Sport. Ich finde das schon gut, ja?
Ja.
Also das ist bei mir nicht nur Bodybuilding oder Kraftsport. Ich habe ja auch manchmal so Phasen, wo ich dann abends einfach da sitze und konsumiere noch exzessiv Boxen. Ja, wenn das hier ist, weiß, komm aus dem Kampfsport und das sind so Dinge, da stehe ich drauf. Als Kind, als Teenager, junger Erwachsener, da war das völlig normal, Olympische Spiele zu gucken. bin jetzt nicht so der Mega-Fußball-Freak, interessiere mich da zwar auch dafür, aber es ist eher so das Interesse eher ergebnisorientiert. Aber Sportarten und Sport an sich, das hat mich schon immer interessiert. Ist doch bei dir genauso, oder?
Absolut, absolut, immer. War immer da. Wie gesagt, es war dann irgendwann die Befürchtung, so, okay, ich mache jetzt bewusst Sport. So, ich nehme mir Zeit und mache jetzt bewusst Sport. Aber sonst Leben lang immer, immer rumgehüpft, trainiert, rumgelaufen, rumgerannt, gesprungen. Ja, voll.
Ja. Jetzt bist du der Prototyp der neo-avantgardistischen Amazonen-Kategorie. Ja, wir haben einen neuen Begriff, wir haben einen neuen Begriff hier geprägt gerade.
Ja, das vielen ist Dank.
Ja, gerne. Lass uns noch zu einem wichtigen Thema auch da noch kommen. Hat es im Intro gesagt, wir haben die Ernährung ein paar Mal angesprochen. Du ernährst dich weitestgehend vegan. Also ich muss das mal positiv hervorheben. Bei dir, du bist jetzt hier keine der militanten veganen Ernährungsweise Anhänger. Die gibt's ja auch. Ich mache zwar hin und wieder da auch meine nicht ganz politisch korrekten Witze darüber, aber ich habe mit veganer Ernährung überhaupt gar kein Problem. Ich ernähre mich nur nicht vegan, weil ich also wirklich auch Fleisch mag. Ich mag aber auch Gemüse, haben wir auch neulich darüber gesprochen. Bei dir hat das mit dem veganen Essen, glaube ich, eher ethische Hintergründe. Magst du was dazu sagen, wie das bei dir ist?
Ja, absolut. Ich erzähle mal ganz kurz, wie es angefangen hat.
Bitte, ja.
Weil das ist super interessant und im Nachhinein witzig. Es hat so angefangen, dass ich, das weißt du ja, ich hatte damals ein gestörtes Verhältnis zum Essen und bin da dann auf die glorreiche Idee gekommen, meinen Eltern jetzt zu sagen, ihr Lieben, ich ernähre mich jetzt vegan, weil dann konnte ich zu bestimmten Lebensmitteln einfach Nein sagen und musste mich nicht mehr erklären. Und so bin ich da quasi reingekommen. Ja, das war meine erste Intention, vegan zu werden. Und dann habe ich das tatsächlich ein Jahr mit dieser Intention durchgezogen. Und dann dachte ich mir, warte mal, aber irgendwas muss da doch sein, dass sich Leute wirklich vegan ernähren. Ne? Und dann habe ich mich da reingefuchst und ja, bin auf ethische Hintergründe gestoßen, also auf die Tierhaltung, Massentierhaltung und auch auf die umwelttechnischen Aspekte von der Massentierhaltung. Genau. Und das sind, ich würde mal sagen, so die zwei Hauptgründe, warum ich mich vegan ernähre. Gesundheit. Ja, jeder definiert gesunde Ernährung irgendwie anders, deswegen gebe ich da jetzt kein Statement dazu ab, aber ich finde schon, dass vegane Ernährung gesund sein kann. Ja,
es ist dein eigener Weg und ich finde es gut, dass du es vertrittst, ohne dass du deine Ansichten da jemand anders auch aufzwingen willst. Das wird auch nicht mehr. Ich habe auch genügend Klientinnen und Klienten, speziell auch aus dem Wettkampf-Bodybuilding-Bereich interessanterweise, die entweder Vegetarier oder vegan sind. Und lieber Kollege von mir, der als veganer Bodybuilder unterwegs ist und auch schon Wettkämpfe bestritten hat, der vertritt ja dieses 4 Kilo Kichererbsen-Prinzip pro Woche. Ja. Und es ist alles in irgendeinem Bereich bei dem, was wir dort tun, extrem. Das muss man auch mal sagen.
Ja. Auf jeden Fall.
Das für den normalen Konsumenten, lass es mich auch Normalverbraucher nennen, ist weder das, was wir trainingstechnisch nehmen, dort auf uns nehmen und was wir ernährungstechnisch auch machen, nicht unbedingt zur Nachahmung empfohlen. Ja, wer das möchte, der kann das ausprobieren, aber das ist wirklich so eine individuelle Geschichte, genauso wie es individuelle Anpassungen in dem Bereich geben muss. Lea, ich frage meine Gäste auch immer danach, speziell wenn sie aus dem sportlichen Bereich kommen, und bei dir weiß ich das, dass du das bist. Du bist Naturalathletin, vertrittst das auch und nach meinem Eindruck, obwohl ich dich nie danach gefragt habe, aber ich denke, für dich würde der Konsum von Doping nicht in Frage kommen, ne?
Auf gar keinen Fall. Nee. Ja. Nee. Ich überhaupt nicht, weil ich bin so für ein natürliches Leben und wie das natural Bodybuilding oder natural andere Sportarten ohne Doping eben sagen, natural, ne? Und für mich ist es faszinierend, ja, natürlich an seine Grenze zu kommen, ne? Also jeder hat ja eine bestimmte natürliche Grenze, wo er hinkommen kann mit der Kraft und auch mit Muskeln. Und das ist faszinierend für mich, irgendwann mal an diese Grenze zu kommen und zu gucken, okay, was kann man natürlicherweise aus dem Körper rausholen? Und es dauert natürlich, ich kenne mich wirklich nicht so gut aus mit Stoff, aber das dauert dann wahrscheinlich einfach länger, als wie wenn man das mit Stoff machen würde. Aber es ist einfach ehrlicher und es ist natürlicher. Ja. Deswegen auf gar keinen Fall.
Finde ich gut, dass du auch da dieses Statement hast. Und ich will hier überhaupt gar nicht über eventuelle Vorzüge vom Gebrauch illegaler Substanzen reden. Letztendlich ist es so, es gibt für uns nur, jeder muss das für sich selber entscheiden, es gibt für uns nur diesen einen Weg und das ist natural zu bleiben, ob jetzt im Powerlifting oder ob das im Bodybuilding der Fall ist. Und der eine macht das über den für sich gesunden Weg mit einer veganen Lebensweise. Der andere sagt, nein, Fleischkonsum ist für mich in Ordnung. Ich denke, das muss man auch immer wieder diesen individuellen Anpassungen dann auch überlassen. Ja. Finde ich sehr wichtig. Ja. Lea, wenn man dich buchen will, ich bin jetzt Klient, möchte Freemeet-Training mit Lea Peters buchen. Wie komme ich zu dir? Wie kann ich dich erreichen?
Jetzt gerade im Moment über den Munich Hair Sports Club. Ja. Also einfach auf die Webseite von Munich Hair gehen und dann gibt es da oben eine Leiste, da steht dann Coaching drinnen und da kann man dann ja gucken, wie die Preise sind und einfach Munich Hair Sports Club schreiben. Mhm.
Exakt. Dann dich persönlich anschreiben über Instagram ist auch möglich, denke ich.
Ja. Auch möglich. Oder mir per Mail schreiben ist auch möglich. Also soll ich meine E-Mail-Adresse sagen?
Wenn du magst, gerne.
Ja. Okay. Die lautet dann, soll ich meine private sagen oder die von Monika?
Nimm deine private dafür, ja. Kannst du privat nehmen. Ja.
Dann ist es coaching@leapeters.com. Mhm. Da kann man mir auch schreiben. Ja, genau,
also
Coaching. Genau. Oder über Instagram leapeters.coaching. Genau.
Mhm. Genau, leapeters.coaching. Interessanter Instagram-Account, weil er nicht überfrachtet ist. Lohnt sich mal reinzuschauen. Ja. Wir sind ja jetzt da beide nicht ganz so affin. Wir nutzen es wirklich für, sag ich es mal, reine Coaching- und Werbezwecke. Ich derzeit in erster Linie, um zu zeigen, was wir im Podcast machen.
Ja.
Und Das muss jeder für sich selber entscheiden, aber es ist natürlich ein Lifestyle-Kult entstanden, eine andere Art von Körperkult. Denke, auch da muss jeder wissen, was er selber macht, aber was hältst du persönlich davon, dass man sich dann bei Instagram Fotos reinstellt, die nicht der Realität entsprechen? Wie findest du das persönlich?
Natürlich uncool. Natürlich ist es uncool, ja. Weil, also wenn ich jetzt mal so in diese Frauenschiene gehe und gucke, okay, wie fühlen sich Frauen, wenn sie Bilder von anderen perfekten Frauen sehen, die aber eigentlich gar nicht so aussehen, dann finde ich es natürlich super uncool, wenn das andere Frauen unsicher macht oder den Selbstwert senkt. Natürlich, da muss man auch dazu sagen, liegt es in der Eigenverantwortung von den Frauen, die sich das angucken, Selbstbewusstsein aufzubauen. Und ja, auf jeden Fall. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, eher uncool. Ja.
Ja, ich meine, da ist ja immer die Frage, wo ist da der Anfang? Ja, weißt du, wie ich meine? Du fängst es irgendwann an und dann kannst du ja gar nicht mehr aufhören damit. Und wenn mir, ja, weil wo ist da diese Point of No Return? Ja, du tust ein Foto rein, da kannst du nicht plötzlich ein Foto aus der Realität dann wieder nehmen. Das passt ja dann wieder nicht zusammen. Das ist schon das, was mich an dieser neuen Realität dann auch stört. Wie hält dieses Bild, was von einem selber dort rüberkommt, was man auch selber entwickelt hat, wie stark hält das in der Realität dann stand? Ja. Und aus dem Grund sage ich, ja, wenn ich da mal was poste von mir, dann soll es so in der Form sein, dass ich nichts dran rum arbeiten muss. Ja, auch keinen Filter. Ja, das ist nicht. Und das ist bei dir auch einfach der Fall. Du bist da so natürlich, wie du es auch postest. Und mal ganz interessant, finde, dass wenn du tatsächlich dann mal ein Video von dir postest, auch aus dem Training, dann haben die für mich immer einen künstlerischen Wert. Gefällt mir gut, wie es gemacht ist, weil du da eine sehr persönliche Komponente reinbringst und keiner wirft so sensationell das Haar durch die Luft wie du, wenn es an eine schwere Wiederholung geht. Das muss man einfach mal sagen, das gefällt mir sehr gut.
Ja. Das freut mich. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und das mache ich auch nicht bewusst. Wow.
Nee, aber es ist irgendwie so dein Markenzeichen, ja. Also kommt gut rüber. Ja.
Ja. Das ist das erste Mal, dass ich das war. Ja.
Ja. Cool. Ja. Lea, wenn du bist ja selber noch sehr jung, du bist jetzt Anfang 20.
Ja.
Und trotzdem viel Trainingserfahrung, auch Lebenserfahrung aus deinem Wort noch, wenn du da nicht en Detail jetzt darauf eingegangen bist, hört man, dass du auch schon einiges erlebt und mitgemacht hast.
Ja.
Wenn jetzt jemand heute zu dir kommt, der in deinem Alter ist oder gegebenenfalls jünger, hat vielleicht dieselben Probleme, wie du sie mal hattest, das wäre dann auch ein schönes Schlusswort von dir. Was würdest du ihr oder ihm mit auf den Weg geben? Was würdest du ihm oder ihr sagen wollen?
Eine Person, die sozusagen Probleme mit dem Essen hat?
Mit dem Essen, mit dem Körperbild, mit sich selbst. Was
meinst
du?
Ja, super gute Frage.
Die letzte ist immer die schwerste bei mir, Lea.
was würde ich dieser Person mit auf den Weg geben? Also das allererste, was ich also jemandem sagen würde, ist, hör auf Social Media zu gucken. Und hör auf, oder wenn du auf Social Media bist, versuch den Leuten, denen du folgst, oder versuch die Leute, denen du folgst, einzuschränken. Weil, also nicht irgendwelchen unrealistischen Vorbildern zu folgen, sondern eher ja Menschen, die einen inspirieren und zum Positiven inspirieren und nicht einen eifersüchtig machen. Also das ist schon mal das Erste, was ich so einer Person sagen würde, weil das liegt ja auch in der Eigenverantwortung, ne? Ob man dann tatsächlich sich die ganze Zeit Bilder anguckt von vermeintlich perfekten Menschen oder ob man die ganze Zeit vermeintlich perfekten Menschen folgt. Also das hat man ja selber in der Hand. Also das ist auf jeden Fall eine Sache. Dann ich würde empfehlen, mit dem Training anzufangen, weil ich weiß, wie viel das bewirken kann. Und auch einen Fokus auf sich selbst zu richten und auch mal hinzugucken, hey, warum habe ich ein schlechtes Selbstbild? Warum habe ich Probleme mit der Ernährung? Was ist die Ursache davon, dass ich damit Probleme habe? Weil das kommt ja irgendwo her. Das kommt ja nicht einfach aus dem Nichts. Und ja, also zusammengefasst, hingucken, wo könnte das herkommen? Soziale Medien einschränken und zu trainieren anfangen. absolut. Und auch drüber sprechen.
Ja.
Was beschäftigt einen, mit anderen Personen drüber sprechen, vielleicht Menschen suchen, die gleiche Erfahrungen gemacht haben oder genau eben dann mit seinem Coach drüber zu sprechen, so hey, kennst du solche Situationen und wie bist du damit umgegangen, wie bist du da sozusagen rausgekommen? Also offen sprechen. Weil das legt ja auch ganz oft eine Last weg, ne?
Das finde ich auch. Und das waren schöne Schlussworte von dir. Die kann man einfach, weil sie so gut waren, so stehen lassen. Ich bedanke mich, dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Es war sehr interessant. Es war eben auch dieses schöne, launige, fröhliche Gespräch, was ich auch so erwartet habe, wie man dich kennt. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, München und Umgebung, auch Augsburg, denn du kommst ja aus der Nähe von Augsburg. Wer Lea kennenlernen möchte, Munich Health Sports Club in der Fliegenstraße 10 in München oder eben auch über die persönlichen Kontaktdaten, die Lea hier durchgegeben hat. Es lohnt sich, sie als Trainerin und auch als Mensch kennenzulernen, kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, gerade wer sich für diesen Bereich des Freeweight-Trainings interessiert, ist bei dir allerbestens aufgehoben. Wie immer bin ich dankbar für alle Anregungen, Feedback und auch Fragen zu dieser Podcast-Folge mit Lea Peters. Ihr erreicht mich entweder über @man.olaf bei Instagram oder personal-trainer@gmx.eu. Sollten Interessen an einer weiteren Folge mit Lea Peters, wo sie vielleicht noch näher auf Training und Ernährung eingeht, bestehen, sehr, sehr gerne, könnt ihr euch melden und wir werden dann auf jeden Fall noch die Zeit finden, eine weitere Podcast-Folge mit dir aufzunehmen. Lea, ich sag herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Training, viel Erfolg bei deinen Prüfungen, dass du gut in deine Selbstständigkeit in der Zukunft kommst und bleib gesund.
Danke, Olaf, für diesen netten Abschluss. Es hat mich auch sehr gefreut, heute dabei sein zu dürfen. Genau. Danke. Und wir sehen uns bald im Studio.
So ist es. So ist es. Genau.